Ich war total geflasht und beeindruckt. Also das ist wirklich, das sollten viele mal machen. Einfach diese Ruhe und diese Stille mal genießen. Ne? Und das Schöne an Afrika ist ja auch, dass du eigentlich so gut wie keinen Handyempfang hast. Du bist einfach mal nicht erreichbar. WLAN hast du immer in den Lodges wirklich nur im Zimmer und das läuft ganz gut. Aber ansonsten, du bist den Tag unterwegs in der Lodge, du hast einfach keinen Empfang. Und das ist natürlich total entschleunigend. Ne?
Herzlich willkommen zum Windrose Luxusreisen Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich bin verbunden mit Luxusreisen-Expertin Lara und Windrose Reisedesignerin und zugleich Afrika-Teamleitung Svanche. Hallo ihr beiden, grüßt euch.
Hallo, guten Tag.
Hallöchen.
Hallöchen. Svanche, du bist ganz frisch zurück. Es ging für dich nach Namibia. Seit wann bist du denn wieder in Berlin?
Ich bin vorletzte Woche wiedergekommen, also wirklich ganz frisch wieder eingeflogen mit jeder Menge spannenden Erlebnissen im Gepäck und ja, total begeistert, muss ich sagen.
Darüber sprechen wir jetzt, ja. Wann bist du das letzte Mal in Namibia gewesen oder bist du überhaupt schon mal in Namibia gewesen? Du warst ja schon häufiger bei uns im Podcast, Afrika-Teamleitung, das ist deine zweite Heimat sozusagen, aber Namibia, wie lange ist das her?
Namibia ist tatsächlich wirklich schon fast 20 Jahre her, dass ich da habe ich noch nicht mal bei Windrose gearbeitet noch, sondern noch im Reisebüro. Und da war ich mal eine Woche mit dem PKW unterwegs im Land und diesmal aber ganz anders im Rahmen einer wirklich tollen Flugsafari da zu den entlegensten Orten hingeflogen. Am Ende der Welt hatte man das Gefühl auf jeden Fall.
Okay. Lara, hast du schon mal eine Flugsafari gemacht? Ich noch nicht. Normale Safari haben wir sicherlich alle schon gemacht, vor allem wir drei. Kennt man auch, aber eine Flugsafari?
In Botswana habe ich das schon mal gemacht, weil da ohnehin viele Lodges gar nicht mit Straßen erreichbar sind. Aber in Namibia noch nicht. Da bin ich jetzt gespannt, was Svanche erzählt.
Okay, eine Flugsafari. Wie können wir uns das vorstellen, Svanche? Nimm uns mal mit. Was waren so die ersten Eindrücke?
Ja, das mache ich sehr gerne. Also Namibia ist, wie wir alle wissen, ein sehr, sehr großes Land mit wirklich vielen interessanten Ecken. Und die Entfernungen sind halt wirklich irre lang teilweise. Wir verkaufen das ja auch für unsere Gäste, organisieren wir ja auch viel Mietwagenreisen oder auch mit einem Reiseleiter unterwegs zu sein, weil es natürlich auch spannend ist, auf den Straßen da rechts und links was zu erleben während der Fahrten und die verschiedenen wechselnden Landschaften zu sehen. Aber wenn man das alles ein bisschen kompakter und komfortabler machen möchte und nicht so lange gerne den ganzen Tag im Auto sitzt, gibt es halt die Option, mit dem kleinen Flugzeug die verschiedenen Regionen direkt anzufliegen, dann wirklich nur einen kurzen Transfer zu haben zur Lodge und dadurch spart man natürlich viel Zeit und man hat halt das Erlebnis, dass man Namibia wirklich von oben sieht. Ne? Mhm. Also von daher ist das eine ganz tolle Möglichkeit und gerade wenn man wie ich das Fliegen liebt und gerade die Maschine gar nicht klein genug sein kann und dieses Abenteuer mag, der Fliegerei, für den ist das auf jeden Fall was ganz, ganz Tolles.
Ja. Total cool. Mit wie vielen Personen seid ihr dann in dem Kleinflugzeug gewesen?
Ja, unterschiedlich. Also kommt immer auf die Strecken drauf an. Aber wenn an dem Tag tatsächlich keine anderen Gäste zu einem bestimmten Camp zum Beispiel fliegen, dann bist du halt auch nur zu zweit. Oder ich bin zwei Strecken tatsächlich auch alleine mit dem Piloten geflogen. Wow. Also als Co-Pilot, man darf immer vorne sitzen, weil die haben immer nur einen Piloten. In anderen Ländern gibt's ja manchmal auch zwei. Ja. Und in diesen kleinen Cessna, da sind maximal 6 Sitzplätze, also inklusive Pilot. Ja, da geht's dann abenteuerlich zu, auf jeden Fall mit jeder Menge Geräusche, der Check der Geräte. Man ist halt wirklich überall live dabei, verschließt noch selber seine Tür im Flugzeug.
Du, mach mal das Fenster zu. Ja, genau.
Der Pilot, teilweise wird der Propeller nochmal vorher ein bisschen in Form gebracht, bisschen angedreht, bevor es losgehen kann.
Das ist ja Wahnsinn.
Das ist wirklich, was ganz Besonderes auf jeden Fall für die, die es mögen.
Ja.
Bei Flugangst ist natürlich etwas schwieriger, wobei die sind wirklich, das sind alles erfahrene Piloten, die da wirklich den ganzen Tag fliegen und schon seit Jahren. Das ist, ich fühle mich da mal sehr gut aufgehoben.
Ja. Solange du ja nicht selber fliegen musst, ne? Oder vielleicht oben einfach nur mal kurz halten, hier, mach mal da links, rechts, dann würde es ja gehen. Landen und starten soll er selber.
Ja, das können die auch. Und es gibt natürlich auch keinen wirklichen Flugplatz dort, ne? Also das ist dann im Endeffekt so eine Sandpiste, also da ist auch nichts asphaltiert. Da zwischen zwei Berghängen quasi, wo man dann sagt, okay, da landen wir, ne? Kleine Ankunftshalle, sage ich mal, kleines Zelt, kleine Toilette und das war's dann, ne? Also mehr ist da an, mehr hat das nicht zu bieten. Aber dafür ist man da natürlich wirklich an ganz, ganz besonderen Ecken und ja, wo sehr, sehr wenig Menschen unterwegs sind, auf jeden Fall.
Ja, und da muss irgendwie dieses Zebra nochmal die Landebahn freiräumen, damit ihr dann da runtergehen könnt. So kann man sich das ja irgendwie vorstellen.
Ja, tatsächlich ist das in den Regionen, wo ich jetzt unterwegs war, mit dem Wildlife eigentlich so gut wie gar nicht vorhanden. Also im Gegensatz zu meinen anderen Afrika-Reisen, die Hörer wissen ja, ich liebe Giraffen, Zebras, Leoparden, also das wirklich klassisch auf Tiersafari zu gehen. Aber in Namibia hat halt einfach was anderes zu bieten. Da geht es wirklich eher um die tollen Landschaften, die Sanddünen, die Steinwüsten, diese Abgelegenheit, also wirklich auch einfach mal an einem Ort zu sein, das hatte ich auch noch nie in meinem Leben auf meinen Reisen, wo komplette Stille herrscht. Du stehst oben auf einem Berg und du hörst nichts, kein Vogel, kein Wind, kein Wasser, absolut Ruhe. Und das ist wirklich das Besondere an Namibia, dass einen einfach da mal was ganz anderes erwartet, als wenn man jetzt nach Botswana oder Südafrika geht. Also das ist wirklich einmalig.
Mhm. Lustig, dass du das sagst. Das ist auch eine der eindrücklichsten Erinnerungen, die ich habe. Diese absolute Stille, die war ja quasi ohrenbetäubend, weil man das ja gar nicht kennt, dass noch nicht mal ein Wind irgendwo durch Bäume raschelt oder so.
Ja, weil einfach gar keine Bäume da sind.
Da ist also einfach nichts.
Als ob jemand Watte in die Ohren gestopft hat und man versucht immer zu hören, dass man irgendwas hört.
Ja.
Also ist natürlich auch nicht die ganze Zeit so, aber an ein paar Orten, wo man sagt, das gibt's doch gar nicht. Und ich sag mal, gerade wir kennen ja sowas gar nicht. Ne? Irgendwas hört man ja immer.
Ja, das fand ich wirklich ganz, ganz beeindruckend. Werde ich mich wahrscheinlich auch mein Leben lang dran erinnern.
Aha. Und dann ist es wahrscheinlich auch nochmal besonders, wenn man auf dem Berg steht oder das von oben dann auch sieht. Also da macht das ja auch total Sinn, diese Weiten dann irgendwie auch vielleicht ein bisschen besser fassen zu können. So stelle ich es mir zumindest vor, eben von oben.
Ja.
Und genau da hat man wahrscheinlich dann auch oben diesen erhabenen Eindruck. Man schaut runter, fliegt da entlang. Wie erging es dir da? Hast du dann auch irgendwie so einfach in die Weite geschaut? War das dann auch einfach mal Ruhe?
Total. Es ist auch total spannend. Also im Flugzeug ist es auch total spannend, weil die Landschaften sich natürlich auch abwechseln. Du hast teilweise diese roten Dünen, dann hast du wieder ganz witzige Fels- und Bergformationen, dann gar nichts. Aber du siehst auch wirklich, ich habe im Endeffekt bin ich 2 Stunden geflogen und habe nichts gesehen. Also kein Menschen, kein Tier. Wirklich, es ist einfach, da lebt natürlich auch kaum jemand, weil es auch nicht besonders attraktiv ist. Ne? Aber zum Anschauen und diese Weite, wie du sagst, dass du einfach immer weiter gucken kannst und nichts stört deinen Blick, das ist wirklich ganz besonders. Also ich muss sagen, ich war auch und dachte, ja, Namibia, das wollte ich immer mal machen wieder nach der langen Zeit. Kann mich ja kaum mehr erinnern, wie es gewesen ist. Aber dann dachte ich auch, ach Mensch, ja, und gar keine Tiere zu sehen, ob mir das jetzt wirklich gut gefällt. Aber ich war total geflasht und beeindruckt. Also das ist wirklich, was sollten viele mal machen? Einfach diese Ruhe und diese Stille mal genießen. Ne? Und das Schöne an Afrika ist ja auch, dass du eigentlich so gut wie kein Handyempfang hast. Du bist einfach mal nicht erreichbar. WLAN hast du immer in den Lodges wirklich nur im Zimmer und das läuft ganz gut. Aber ansonsten, du bist den Tag unterwegs in der Lodge, du hast einfach keinen Empfang und das ist natürlich total entschleunigend. Ne?
Ja, das brauchen wir alle mal. Und wie lange ist man dann in der Luft gewesen? Wie lange seid ihr in der Luft gewesen? Also morgens los oder gab es da eine beste Zeit, wo man das gemacht hat, zum Sonnenaufgang oder nachmittags?
Nee, gar nicht. Das sind ja im Endeffekt eigentlich auch Transferflüge, aber das sind natürlich trotzdem immer wie so Scenic-Flüge, weil es halt immer was zu sehen gibt. Und die längste Strecke war dann so 1,5 Stunden. Aber dann musste man auch landen und natürlich das kleine Flugzeug nochmal auftanken, weil da passt ja auch nicht so viel rein, um dann nochmal 1,5 Stunden zu fliegen. Das war so die längste Entfernung, aber da war ich wirklich in einem Camp, was am Kunene-Fluss liegt, wo auf der anderen Seite wirklich Angola schon ist, also wirklich sehr weit im Norden. Und dann wieder zurück nach Windhoek ist man insgesamt dann mit den kleinen Fliegern, die natürlich ja auch jetzt kein Turbo haben, dann insgesamt doch 3 Stunden unterwegs. Ja. Das war so die längste Etappe, um wieder zurück nach Windhoek, sag ich mal, in die Zivilisation zu kommen. Mhm. Aber ansonsten gibt's auch mal Flüge, wo du nur 20 Minuten fliegst zu den Camps. Also sehr, sehr unterschiedlich. Wie gesagt, das Land ist einfach sehr, sehr groß. Und man bräuchte natürlich eigentlich 2 Wochen, um wirklich da jede spannende Region sich wirklich anzuschauen. Da muss man dann sich ein bisschen mehr Zeit nehmen, aber für einen guten Überblick kann man das auch mal in 8-9 Tagen natürlich gut machen.
Ich finde das ganz spannend, dass du das so sagst mit den Tieren, weil in der Tat ist ja Namibia eben nicht so ein Safari-Tiere-Gucken-Ziel. Also ich habe schon auch viele Tiere gesehen, aber sie waren sehr weit weg, weil es ein sehr weites Land ist. Also es ist nicht zu vergleichen mit anderen afrikanischen Destinationen. Aber ein Tierchen in Namibia, mit dem konnte man da, und ich weiß nicht, wo das sonst noch geht, wunderbar auf Tuchfühlung gehen. Und damit hat sich das Land sehr in mein Herz gespielt. Und zwar gibt es Luxus-Lodges, die das anbieten, dass man mit diesen niedlichen, kleinen, süßen Erdmännchen frühstückt.
Oh,
und da
ja.
kann man sich dann wirklich hinhocken auf den Erdboden. Und die kommen dann aus ihrem Bau und die beklettern einen dann und begucken einen. Und die setzen sich einem auf die Schulter, weil das ja so ein schöner, hoher Ausblick für die ist. Dann ist man ja noch höher als ihr eigener Erdhügel. Und das ist dermaßen putzig und das war eine so schöne Interaktion. Also damit hat Namibia ganz, ganz schnell mein Herz gewonnen.
Ja, es geht wirklich eher so um die kleinen Sachen halt. Also wirklich, ne, auch so die ganze Geschichte mit den Dünen und natürlich auch um kleine Tiere, die unterwegs sind. Ich habe so viele spannende kleine und große Käfer und Insekten auch gesehen, aber es war halt einfach mal was anderes. Man hat sich wirklich auf diese kleineren Tiere konzentriert und da hatten die Guides natürlich auch jede Menge zu erzählen und wie die ganzen Formationen, die Felsformationen, die Sanddüne, alles da entstanden ist. Das ist schon spannend und wenn man wirklich noch wirklich Tiere sehen will und wirklich auf Safari geht, dann geht man halt noch in den Etosha Nationalpark und da hat man ja alles. Da hat man die klassischen Lodges und die klassischen Safari-Ausfahrten mit den Tieren, aber das habe ich diesmal tatsächlich gar nicht gemacht, weil das kenne ich ja aus Botswana, Südafrika, Tansania. Von daher, für mich ging es jetzt wirklich darum, einfach mal zu gucken, was hat das Land zu bieten und was macht man eigentlich, wenn es eigentlich nur Sand und Felsen gibt? Ist das nicht, ne, wie Gäste auch manchmal fragen, sehr langweilig, was mache ich denn da eigentlich? Sitze ich da nur rum auf dem Berg und gucke in die Landschaft oder was kann ich da noch unternehmen? Das ist ja auch ganz spannend für uns, das einfach mal kennenzulernen, damit wir das unseren Gästen natürlich auch besser näher bringen können und beschreiben, was man trotzdem erleben kann, auch wenn man keine Big Five hat.
Mhm. Ja, das wäre jetzt noch so eine Frage von mir, was du denn noch alles gemacht hast, weil die Kleintiere hast du wahrscheinlich nicht vom Flugzeug aus beobachtet.
Nein, genau. Nein, Tiere vom Flugzeug eigentlich gar nicht. Das waren wirklich eher die Landschaften. Aber es gibt ja zum Beispiel im Damaraland gibt es zum Beispiel diese Wüstenelefanten, die man anschauen kann. Und wir waren in einer Lodge, die sich für die für den Naturschutz beziehungsweise für den Schutz von Nashörnern einsetzt. Und da macht man wirklich so eine Tagestour. Erstmal mit dem Jeep, dann wird nach den Nashörnern geschaut in einem relativ großen Gebiet und dann steigt man letztendlich auf und macht zu Fuß ein Rhino-Tracking, dass man wirklich näher an die Nashörner zu Fuß in der kleinen Gruppe mit den Rangern unterwegs ist und das ist natürlich auch was ganz Spannendes, einfach mal so ein Nashorn so gegenüber zu stehen. Also wir haben da tatsächlich auch eins gefunden beziehungsweise die Tracker und dann läuft man da so ganz vorsichtig in einer Linie natürlich ran und bleibt dann auch stehen und guckt und plötzlich dreht sich dann das Nashorn um und schaut uns an und kommt so 3 Schritte in unsere Richtung. Ja. Da rutscht einem schon mal das Herz so kurz in die Hose, weil man denkt so, oh nein, was sollte ich noch mal machen, wenn es jetzt auf uns zuläuft? Okay, still bleiben, nicht bewegen. Kann ich mich nicht bewegen, wenn es direkt vor mir steht? Ich weiß es nicht, aber ich möchte es eigentlich auch nicht erfahren. Aber die sind natürlich auch scheu und dann nach ein paar Schritten in unsere Richtung hat es dann sich auch wieder umgedreht und ist von dann gezogen. Aber das ist auf jeden Fall was Tolles, was man erleben kann. Und ansonsten natürlich jede Menge Aktivitäten, dass man in Sussus Vlei, unsere erste Station, da hat man ja dieses UNESCO-Weltkulturerbe, diese riesigen Dünen mit der größten Düne, dem Big Daddy, der 325 Meter hoch ist. Da kann man zum Beispiel raufwandern. Hey. Das haben wir auch gemacht. Also das ist auf jeden Fall.
Das war ganz schön anstrengend, oder?
Ja, weil es waren natürlich auch recht gute Temperaturen. Man muss natürlich versuchen, relativ früh morgens reinzukommen. Wir haben ja in den Wilderness Lodges gelebt, gewohnt während meiner Reise. Und da hatte man halt, war man direkt am Gate, sodass man wirklich früh an der Düne sein konnte, ohne dass da jetzt wirklich so dieser ganz große Gästeandrang ist. Aber das wollen natürlich mehrere Leute machen. Es gibt immer ein paar Dünen, die freigegeben sind zum Besteigen. Viele sind dann auch gesperrt, hat natürlich auch mit der Sicherheit zu tun. Und wir sind natürlich auch mit dem Reiseleiter hochgewandert. Aber das ist natürlich schon, ne? Man macht so einen Schritt nach oben, dann rutscht man einen halben wieder runter mit der kleinen Sanddüne, die man dann verursacht hat. Und oder Spannende ist, dass man auf der anderen Seite dann den Steilhang einfach runterrennt. Ne? Das gehört dazu in diesem tiefen Sand. Und das ist natürlich auch, macht auch sehr viel Spaß.
Oh ja, das glaube ich. Hast du sowas auch schon mal gemacht, Lara? Dünen rauf und runter, so ein kleines Trainingslager?
Ja, ich habe die gleiche Düne besucht. Ich bin aber nicht bis ganz nach oben gelaufen. Das war mir zu heiß und zu anstrengend. Ich muss auch dazu sagen, ich hatte noch ein ganz seltenes Glück, nämlich als ich da ankam, also ich wurde vom Flughafen abgeholt und zu meiner Lodge gebracht, auch in Sossusvlei. Und ich komme da an und es zogen Wolken auf. Da hätte also Mordor in Herr der Ringe seine Freude dran gehabt. diese dunklen Wolken voller Blitze. Und ich gedacht, was ist das denn? Hab noch ein Foto gemacht und hab gedacht, na gut, wird ja wohl vorbeigehen. Und dann fing es an zu regnen, als gäbe es keinen Morgen. Und alle Angestellten dieser Lodge sind jubelnd und schreiend und tanzend nach draußen gerannt, haben im Regen getanzt, sind sich in die Arme gefallen. Und ich, die nun frisch aus Hamburg kam, hab gedacht, euer Ernst? Aber 2 Tage später blühte die ganze Wüste. Da gibt es sogar noch so einen uralten Dokumentationsfilm, die Wüste lebt.
Die Wüste lebt, den kenne ich auch.
So habe ich mich gefühlt. Ja. Und ich war, jeden Tag stand ich und die Tiere und alles, was ich fotografiert habe, in einem Meer von gelben Butterblumen. Das war unfassbar schön.
Ja, das geht tatsächlich schnell. Also es gab ja jetzt auch letzten Monat relativ viel in Regen in Namibia. Das war auch, glaube ich, seit 8 oder 10 Jahren nicht der Fall. Und da waren wirklich teilweise die Landschaften, wo sonst nur roter Lehmboden ist, war von so einem ganz fein Gras übersät, was wirklich im Wind so hin und her sich bewegt hat. Also da ist ganz, da fängt alles sofort, wie du sagst, an zu blühen. Ne? Da reicht ein kräftiger Regen. Aus Angola kam relativ viel Wasser, dass da der Fluss da auch über die Ufer getreten ist. Und dann passiert da halt richtig was. Und dann kann man die Landschaft auch nochmal ganz, ganz anders erleben. Ne?
Ja, absolut. Und ich fand es sehr beeindruckend, also zum einen über diese überschwemmten Landschaften auch zu fahren. Also an Tag 1, es hat wirklich einen Tag gedauert, bis diese Wassermassen versickert waren. Und dann habe ich da ein Erlebnis gehabt, da muss ich heute noch drüber lachen. Also ich hatte Gott sei Dank getrennt einen Fahrer und einen Guide. Und die wollten mich unbedingt zum Death Flay bringen, weil das natürlich auch ein ganz seltener Anblick ist. Alles so nass und im Regen. Und wir fuhren und irgendwo war dann diese unbefestigte Straße komplett überschwemmt. Also ein reißender Bach floss meterbreit über diese, also wirklich diverse Meter breit über diese Straße. Und die hielten nun an und haben beratschlagt, was wir machen. Und ich habe schon gedacht, ich bin nicht so sicher, ob wir da mit dem Jeep durchfahren sollten, weil es sieht aus, als würden wir dann alle baden gehen. Woraufhin mein Guide beschloss, er wartet zuerst zu Fuß weg, weil die Theorie, wenn er nicht mitgerissen wird, wird das Auto auch nicht mitgerissen.
Mhm.
Ich bin 1000 Tode gestorben, weil ich dachte, wenn der gleich weg ist, mein Guide spricht kaum Englisch. Also ich meine, klar kann der mich zurück zum Hotel fahren, aber wenn der Guide gleich weg ist, ich drehe hier durch. Aber er hat es tatsächlich geschafft und wir dann auch. Aber werde ich nie vergessen, diesen Moment.
Ja, Death Flay ist natürlich auch so eine der Städten, die man besuchen sollte, wo diese abgestorbenen Bäume da an dem Tal sind. Auf der anderen Seite ist das ja praktisch von dem Big Daddy, dass man das zusammen besucht. Also das ist schon sehr beeindruckend. Aber es ist natürlich auch einiges los da. Ne? Also das wird natürlich wirklich von vielen Touristen besucht. Von daher war das ganz schön, dass man mit Sossusvlei angefangen hat, weil da hatte man einfach noch ein paar mehr Menschen, bevor man dann immer weiter in die Einsamkeit geflogen ist. Wie gesagt, bis wir dann zum Schluss am Kunene River waren. Und was man da machen kann, was wirklich ganz, ganz besonders ist, da leben ja noch diese Nomadenvölker, die Himbas. Und die leben noch relativ ursprünglich, so wie sie immer gelebt haben, in ihren Dörfern. Und dort wird von dem Camp, von dem Seraka Fema, wo ich gewohnt habe, dann ein Besuch bei denen eingeplant. Und das war natürlich auch ein ganz besonderes Erlebnis. Da gibt es viele die nicht authentisch sind, in der Nähe von Windhoek auch, die man machen kann, habe ich gehört. Aber das ist wirklich so, die werden natürlich unterstützt, dass da mal ein Wassertank aufgestellt wird. Aber ansonsten leben die halt wirklich so, wie sie immer gelebt haben, ne, in ihren Hütten. Und wir haben da die Frauen besucht, die Männer waren auf der Arbeit, sage ich mal, oder im Garten, am Fluss, ja, und haben da die Frauen kennengelernt. Man konnte auch so ein bisschen mit denen sprechen, also mit Übersetzer. Wir hatten einen sehr netten weiblichen Guide, die hat dann alle unsere Fragen übersetzt und die waren natürlich auch ganz, ganz interessiert, wollten halt auch wissen, haben wir Kinder, wo haben wir einen Mann? Das sind so die entscheidenden Fragen. Also wir haben auch gleich gesagt, also wenn man sagt, ob man jetzt in Berlin wohnt oder in München oder in Österreich, damit können die alle gar nichts anfangen. Das ist für die, da haben die gar keine Vorstellung. Es geht dann wirklich um diese einfachen Sachen, dass sie uns gezeigt haben, was sie so täglich machen. Und also es war ganz, ganz schön und vor allen Dingen war es so schön, diese Lebensfreude zu sehen bei diesen Frauen. Die haben gelacht, die haben gewitzelt, dann wollten sie mit uns tanzen und es war einfach so ganz, ganz viel Lebensfreude und das fand ich sehr, sehr schön, weil man selber ist in seiner Konsumwelt gefangen. Ja, also für uns sind so viele Sachen wichtig und letztendlich haben die gar nichts und haben einfach für ein ganz ursprüngliches Leben und es geht ihnen einfach gut, ne? Und sie waren wie so junge Mädchen, die so gekichert haben und so einen Witz gemacht haben. Also das war sehr, sehr schön auf jeden Fall. Ein tolles Erlebnis, was ich so vorher auch noch nicht hatte.
Klingt danach wunderschön. Und wir gehen so langsam zum Ende unserer Folge natürlich in unsere ganz beliebte serielle Essensrubrik über, liebe Swantje. du hast erwähnt, ihr habt in der Wilderness Lodge oder Wilderness Lodges übernachtet.
Genau, in verschiedenen. Genau.
Und da hast du erzählt, seid dann auch jedes Mal dann eben entsprechend dort hingeflogen, teilweise oder wahrscheinlich immer. Und was wurde denn dort kredenzt? Was gab es? Woran kannst du dich erinnern? Was hat dir besonders gemundet?
Ja, also das Essen war wirklich insgesamt total lecker, muss ich sagen. Also ich hatte auch vermutet, das ist ja auch so ein einmal Vorurteil oder was man so denkt, in Namibia gibt's halt immer nur Fleisch, ne? Also Namibia ist ja dafür bekannt, ne? Es gibt viel Wild, es gibt viel Fleisch. Aber das war ja tatsächlich gar nicht so, sondern man hat wirklich viel frische Salate gemacht. Es gab auch, es gab Fisch, es gab Hühnchen, es gab in der Nähe von Windhoek, wo ich noch war, auf einer Safari, dann auch mal ein Oryx Carpaccio oder natürlich auch Fleisch zur Auswahl. Aber es wurde wirklich sehr frisch und sehr abwechslungsreich gekocht. Ich esse ja auch gerne Fleisch, aber ich habe wirklich oft mich auch für eine vegane oder vegetarische Variante entschieden, weil das so raffiniert gemacht war mit ganz tollen Gewürzen und also ich war total begeistert. Also ansonsten gibt es zum Frühstück natürlich klassisch auch die Ex Benedict, die es überall in Afrika gibt in verschiedenen Variationen.
Ist Lara auch ein großer Freund
von? Bin ich, in der Tat.
Ja, das ist auch immer eine vollständige Mahlzeit, wenn man eins isst,
ja.
Auf jeden Fall.
Schön.
Nein, aber es war sehr, sehr frisch und die machen halt, haben viel auch ihre eigenen Gärten und haben auch jemand, der wirklich zuständig ist, da neue Rezepte auszuprobieren. Wir haben auch so ein kleines Tasting gemacht mit der Food- und Beverage-Managerin, die gesagt hat, ach, ich habe so ein paar neue Ideen für die Karten. Ach komm, ihr seid gerade hier, probiert doch mal, wie findet ihr das? Also, dass sie auch so ein bisschen lokale Küche halt mit modern verbindet, so ein bisschen Fusion. Also, das war wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Und ansonsten gibt's natürlich auch wieder sehr gute Weine, weil die holen natürlich alles aus Südafrika. Also man hat die klassischen südafrikanischen Weine überall im Angebot. Die Lodges bieten ja auch immer All-Inclusive an. Also das heißt im Endeffekt alle Mahlzeiten, alle Getränke, Weine. Abends natürlich klassisch der Sundowner mit Gin Tonic. Jedes Mal an einem unglaublich schönen Ort mit unglaublichen Sonnenuntergängen, auch wenn davor nur Steine waren. Also da habe ich auch ein kleines Potpourri zusammengestellt von den schönsten Sonnenuntergängen. Ansonsten noch vielleicht erwähnenswert, Quad fahren kann man dort in der Wüste und das macht auch richtig Spaß. Das ist irgendwie auch ein ganz tolles Erlebnis.
Ja, das habe ich auch gemacht. Das war sensationell.
Ah. Ja, Wahnsinn. Ja. Also das vor allem, wenn kein anderer unterwegs ist. Ja, also keine Gruppen, keine anderen Touristen. Du bist halt immer nur in deiner Minigruppe mit deinem Guide und ansonsten nur Sand und der Sonnenuntergang. Traumhaft.
Schön. Wir werden sicherlich auch das ein oder andere Bild dann auf dem Windrose Instagram-Kanal sehen von dir, oder? denke ich mal.
Ja, mit Sicherheit. Ich sortiere noch meine tausende Fotos aus.
Genau. Sortiere noch mal ein bisschen und dann kommt es bestimmt parallel hier auch zu der Podcast-Folge raus. Dann haben wir alles zusammen.
Genau, so ist es geplant.
Schön, dass wir über eine Flugsafari jetzt mal so sprechen konnten. Auch dann mal wieder über Namibia. Dann ja auch für dich. Wunderbar, jetzt nach 20 Jahren mal wieder da gewesen zu sein.
Auf jeden Fall. Kann ich nur jedem empfehlen.
Ja, falls da noch Fragen bestehen bei euch, dann gerne einfach podcast@windrose.de melden und dann leiten wir das an Swantje und das Afrika-Team weiter. Ja?
Ich freue mich.
Weißt du schon, wo es als nächstes hingeht, Swantje? Was dürfen wir als nächstes? Gibt es da schon was auf der, auf der Agenda?
Nichts Konkretes. Auf jeden Fall mal wieder eine Kreuzfahrt.
Okay, wunderbar. Wir freuen uns drauf. Wir werden dann dich wieder hier einladen und dann wirst du uns berichten.
Sehr gerne.
Dank, Swantje. Ja?
Vielen
und
Dank
dir auch,
an euch.
Tschüss, ja? Macht es gut. Alles dann. Liebe.
Danke, ihr Lieben.
Tschüss.